Ja, herzlich willkommen. Wir können jetzt. Wir haben heute wieder zwei Vorträge. Der erste geht um die PLV3, der zweite über Wikipedia-Manipulation. Damit übergebe ich dann einfach das Wort an den Milan.
Ja, liebes Publikum. Ich bin der Milan und Felix und Steffen und ich haben zusammen diesen Vortrag gemacht. Felix wird nichts erzählen, was aber seine Leistung an diesem Vortrag nicht schmälern soll. Steffen wird dann gleich übernehmen. Wir erzählen euch was über die GPL Version 3 und was wir konkret erzählen werden, ist erstmal ein paar Grundlagen, damit man auf das gleiche Level kommt, worum es bei Software und bei GPL überhaupt grundsätzlich geht. Dann werden wir exemplarisch die Patentregelungen der GPL sprechen. Das ist gut. Und anschließend wird die Steffen mit verbreiteten Kritik an der GPL befassen. Kurz zur Einführung ins Thema. Was ist überhaupt eine Lizenz? Eine Lizenz erlaubt etwas, was normalerweise verboten ist. Was ist normalerweise verboten? Alles. Wenn ich ein Programm schreibe, dann habe ich das Urheberrecht daran. Niemand darf damit irgendetwas anstellen. Das dürfte ja bekannt sein. Und die Lizenz räumt nur ein Nutzungsrecht ein an meinem Programm. Dieses Nutzungsrecht, das muss man nicht damit gleichsetzen. Das heißt, ich darf das Programm nutzen, weil wenn ich ein Nutzungsrecht an einen Quellcode, wie ich bei drei Software zum Beispiel geschieht, erteile, dann schließt dieses Nutzungsrecht, wenn ich das dann in meine Lizenz reinschreibe, auch sowas ein, wie den Quellcode zu verändern. Eine Lizenz in dem Sinne kann als allgemeine Geschäftsbedingung betrachtet werden, bezieht sich auf den Vortrag, den wir schon letztens gehört haben, hat also einen gewissen rechtlichen Rahmen, man kann sich dann auf die entsprechenden Paragraphen im Gesetz beziehen. Die GNU General Public License ist eine spezielle Lizenz, nämlich eine freie Software-Lizenz. Was macht diese freie Software-Gedanken aus? Was sind die Sachen, die in der GPL drinstehen? Die lassen sich zusammenfassend beschreiben als die vier Freiheiten der GPL, so wird es halt auch immer wieder gerne in Vorträgen gemacht. Das ist zum einen die Freiheit, die die Lizenz garantiert, das Programm uneingeschränkt zu nutzen. Es darf also nicht verboten werden für bestimmte Zwecke, jetzt militärische Zwecke oder irgendwas, was jemand nicht gefällt vielleicht, das einzuschränken, man darf es uneingeschränkt nutzen. Man hat das Recht, den Quellcode des Programms einzusehen und ihn zu verändern, ihn an seine Bedürfnisse anzupassen. Weiterhin hat man das Recht, dieses Programm zu verbreiten. Man darf es also seinen Freunden weitergeben oder ins Internet stellen. Jeder darf das nutzen. Und man hat das Recht, diese eigenen, angepassten, veränderten Versionen auch zu verbreiten. Das heißt, wenn ich das Programm also verbessere, ich füge ihm ein Feature hinzu oder ich schreibe einen Patch, schreibe noch diesen Bug, dann darf ich das weitergeben. Das ist im Prinzip das, was alle freie Software-Lizenzen gemein haben. Jetzt wird bei der GPL, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, gerne von einem viralen Effekt gesprochen. Der virale Effekt bezieht sich auf einen Teil der freien Software-Lizenzen, nämlich die mit Copyleft. Copyleft ist eine Anspielung auf Copyright. Copyleft, also Left, heißt ja quasi überlassen. Ich überlasse also jedem Mann das Recht, diesen Quellcode durch das Programm zu verändern, damit zu tun zu lassen, was er will. Solange er eben selbst dieses Programm unter dieser Lizenz weiterstellt. Also nochmal konkret gesagt, Copyleft verlangt, dass die veränderten Teile des Programms unter die gleiche Lizenz gestellt werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Freiheit des Programms auch erhalten bleibt. Das heißt, niemand hat das Recht, das Programm zu nehmen, irgendwas damit zu machen, es dann Closed Source zu machen und unter seinem Namen für das Geld zu verkaufen. Aber stellen Sie sich auch vor Probleme, dass wenn eine Lizenz verlangt, dass das weiter veränderte Programm unter genau der gleichen Lizenz steht, dann sind diese verschiedenen Lizenzen, die dies fordern, zueinander inkompatibel, weil ich das Programm dann nicht unter zwei Lizenzen stellen kann. Ein weiteres Problem ist, dass es natürlich so ein bisschen die Verbreitung des Programms hemmt, weil viele Leute oder gerade Firmen, die das kommerziell nutzen wollen, vielleicht damit nicht einverstanden sind, ihre Sachen unter die GPL zu stellen. Und darum gibt es so etwas wie das abgeschwächte Copyleft, was zum Beispiel in der Lizenz Lesser GNU General Public License, also der LGPL, Anwendung findet. Das bedeutet, ich kann, wenn ich eine Bibliothek von einem, die zum Beispiel Bildverarbeitungsfunktionen zur Verfügung stellt, in meinem Programm benutzen möchte, dieses Programm aber nicht unter die GPL stellen will, diese Lizenz benutzen, sie gegen mein Programm linken, ihre Funktionen benutzen und muss dann mein Programm nicht automatisch auch unter die GPL stellen. Das ist also diese Lesser-Eigenschaft über LGPL. Ich darf dagegen linken, ich muss dann nicht gleich das ganze Programm, nur weil ich Teile dieser Bibliothek darin verwendet habe, auch unter die GPL stellen. Das ist natürlich ganz schön, weil das fördert zum Beispiel, dass auch kommerziell an einer Bibliothek weiterentwickelt wird, wenn ein Hersteller sie benötigt für ein Programm, was er, wo er eben nicht bereit ist, sie unter die GPL zu stellen. Ja, es gibt halt auch von anderen Lizenzen ganz uncompiliert. Beispiele sind zum Beispiel die BSD-Lizenzen oder die Apache-Lizenz. Die fordern also in der Reinfassung einfach nur, ihr müsst erwähnen, dass jeder daran beteiligt war. Da steht also zum Beispiel drin, ja, ihr müsst dann in euer Programm reinschreiben, hier sind übrigens Sachen von unserem Programm verwendet worden, aber ihr müsst nicht den Quellcode weiter freigeben. Und da gibt es halt so ein paar Anekdoten, wie zum Beispiel, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass Microsoft angeblich BSD-Code-Teile in seinem IP-Stack verwendet hat und sowas. Das sei jetzt alles so ein bisschen Gerüchte halber. Gut, ja. Achso. Ein Lizenzbruch, das heißt ein Verstoß gegen die Lizenz, da die Lizenz ja das Urheberrecht quasi erweitert und vor Nutzungsbedingungen ändern, Dinge, die sonst urheberrechtlich geschützt sind, ist damit auch eine Urheberrechtsverletzung. Und die GPL V2 ist in diesem Sinne auch vor Gericht bestätigt worden. Ups. Da hat eine Firma Code aus Netfilter, also den Firewall-Code, der unter Linux oft verwendet wird, benutzt und sich eben nicht so ganz richtig an die Bedingungen der GPL gehalten und durch ein Landgericht in München hat gesagt, nein, die GPL ist eine gültige Lizenz, ihr müsst euch daran halten. Das heißt, die GPL V2, das ist vielleicht auch für den dritten Teil nachher nochmal wichtig, der hat so eine rechtliche Bestätigung. Gut, ja, soweit zu den Grundlagen. Jetzt kommen wir dazu, warum eine neue Version der GPL, was ist denn der alte schlecht? Und die Free Software Foundation, das ist die Urheberin dieser Lizenz, also von der wurde die herausgegeben. Unter ihrem Vorsitzenden Richard Stallman, der wird nachher auch nochmal erwähnt werden, argumentieren halt immer, dass sie sagen, gut, es haben sich neue Herausforderungen für freie Software ergeben. Es gibt jetzt irgendwie Softwarepatente, die vor 15 Jahren, als die letzte Version der GPL rauskam, überhaupt noch nicht so eine Bedeutung hatten. Und es gibt jetzt irgendwie Digital Rights Management, es gibt jetzt auch ganz neue Modelle, wie Software eingesetzt wird, wie Software as a Service, also so Web-Anwendungen und so ein Kram. Ja, und das stellt uns alles vor neue Herausforderungen. Es gibt immer Leute, die auf diesen neuen Wegen versuchen, unsere Freiheiten, die wir eigentlich garantieren möchten, einzuschränken. Und deshalb ist eine Neufassung dieser GPL notwendig geworden. Das Ganze lief in einem einjährigen Prozess ab, 2006, anderthalbjährigen Prozess ab 2006, 2007. Im Juni ist dann die Endfassung rausgekommen, der GPL-Code 3. Das war relativ offen, obwohl die Free Software Foundation letztendlich das letzte Wort hatte. Das heißt, es gab da Diskussionskomitees, die durften ihre Kritik abgeben, es gab mehrere Entwürfe, insgesamt 4 Stück, bevor die Finalfassung rauskam, in denen jeweils die Kritik eingearbeitet wurde, sodass am Ende dabei etwas herauskommen sollte, mit denen halt möglichst große Teile der Community auch zu finden sind. Gut, jetzt wollen wir uns mal konkret mit einer Neuerung exemplarisch beschäftigen, das ist nämlich die Softwarepatente. Es gibt da noch viel mehr, was neu da reinkommt, aber die Softwarepatente sind so ein bisschen beispielhaft für diesen Diskussionsprozess. In der alten Version der GPL V2 liegt eine sogenannte implizite Patentlizenz vor. Das heißt, das amerikanische Rechtsverständnis sagt, okay, wenn ein Urheber seine Software unter dieser Lizenz steht, wo drin steht, man darf dies und das dann noch machen, dann geht er davon aus, dass das auch gemacht wird und erlaubt das sozusagen. Dann gibt er auch die Patente damit frei. Das ist nicht unbedingt international so, in den USA gilt das. Und es gibt also deshalb keine explizite Patentlizenzbestimmung in dieser Lizenz. Eine Bestimmung gibt es jedoch, das ist die sogenannte Liberty or Death Klausel. Das ist hier mal sehr zusammengekürzt dargestellt. Man muss es natürlich durchlesen, das gesagte Prinzip. Wenn es ein Gerichtsurteil gibt oder irgendeine andere Beschränkung, die euch sagt, dass ihr die Software durch die Patente nicht so verbreiten könnt, wie sie eigentlich durch die Freiheiten, die wir garantieren wollen, gewünscht ist. Die ist eigentlich durch die Freiheiten, die wir garantieren wollen, gewünscht ist. Dann dürft ihr sie gar nicht verbreiten. Und ihr seid auch nicht davon ausgenommen, wenn ihr selbst der Patentinhaber seid. Das heißt, die Urheber haben es so bestimmt, dass die Verbreitung sofort eingestellt werden muss, wenn es so etwas gibt. Ist das ungefähr klar geworden? Gut, das hat halt den folgenden Grund. Das ist jetzt ein Zitat von Richard Stallman, wie gesagt, der Vorsitzende der New Software Foundation. Sie wollen unbedingt verhindern, und das sieht er als eine Bedrohung schlimmer als der Tod an, so hat er sich mal geäußert, dass das Programm versklavt wird. Das heißt, dass ein Anbieter, der vielleicht jetzt Patente daran hat, von manchen Leuten Lizenzgebühren für diese Patentnutzung verlangen kann, von anderen wiederum nicht, die er dann dafür verklagen kann. Denn der Fall ist, um das nochmal zu erläutern, wenn er eine Person verklagt, du hast meine Software trotz der Patente genutzt, das ist verboten, dann darf er selbst auch an andere die Software nicht mehr weitergeben, dann darf das niemand mehr erlischt, diese Lizenz sozusagen. Dadurch kann ein Anbieter diese wirtschaftliche Ausnutzung, also einzelne Patenten, Lizenzgebühren abzuverlangen, nicht mehr durchführen. Der einzige Grund, warum er klagen kann, noch, ist, wenn er eben dieses Programm grundsätzlich einstellt, also die Verbreitung dieses Programms grundsätzlich weghaben will, weil er seine Patente eben dadurch zu Unrecht ausgenutzt sieht. Das ist allerdings etwas, was man sowieso nicht verhindern kann. Daher halt diese Klausel. Gut, in der GPLv3 wurde es jetzt versucht, nochmal eindeutig positiv zu formulieren. Und es gibt im Prinzip zwei Fälle, wie die Patentlizenzierung geregelt ist. Mal das mal wir haben, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Das hier ist ein Urheber, in der GPL-Contributor genannt, der Software geschrieben hat und diese Software in die GPL stellt. In dem Markt zum Beispiel für Fake Business. Diese Software wird weitergegeben an seine Customer und an irgendwelche Developer. Und in der GPL-V3 ist es eben gesagt, dass jeder, der zu diesem Feld vorbeigetragen hat, jeder Contributor, wie diese Person es keine ist, eine Patentlizenz allen, die von ihm die Software erhalten können, einräumt, die mit den restlichen Bedingungen, also den Freiheiten, die GPL garantiert, in Einklang steht. Das heißt, diese Leute dürfen das uneingeschränkt nutzen, sie dürfen es modifizieren und was sie vor allem auch dürfen, ist das Weitergeben. Ja, das ist jetzt Master 2. Und das ist die 2. Das heißt, alle diese Leute, die von den Patentinhabern die Software nutzen, sind geschützt auf Patentklagen. Der andere Fall ist, eine andere Firma möchte Software verteilen, die Patente nutzt und erhält jetzt von unserem Entwickler eine Patentlizenz. Das ist mal Small Business zum Beispiel. Dann ist dann bestimmt, dass dieserjenige, der selbst die Patentlizenz hat, dafür sorgen muss, dass jeder von ihm die Patentlizenz erhält. Die gleiche Patentlizenz hat, die mit der GPL in Einklang stimmt. Das heißt, auch diese Leute können uns uneingeschränkt nutzen, können es weitergeben, können damit tun, was sie wollen, solange sie nicht eine GPL haben. Inklusive dem Problem geschützt.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Das Small Business, also verändert es den Programmbuch von Digital Business? Und das steht jetzt irgendwie auch auf der GPL oder wie ich gerade kurz. Weil normalerweise ist es so, egal wer das verändert, das steht auch immer auf der GPL.
Genau, okay, gut. Dass es unter der GPL steht, hat das jetzt nichts zu tun. Diese Pfeile sind also auf die Weitergabe und die Klammern sollen sich auf den Patentschutz beziehen. Was gemeint ist, die Software steht natürlich die ganze Zeit unter der GPL. Man kann ja nicht, auch wenn das Copyleft nicht unter der GPL stehen. Was hier gemeint ist, ist, wenn jemand anders die Software einfach nur bezieht, so wie du es gerade gesagt hast, von dem Patentinhaber, der in eine Lizenz einräumt, dann ist das nur zu dieser Fall. Dann darf diese Person es auch weitergeben, so wie sie möchte. Was hiermit gemeint ist, ist, dass diese Firma quasi ein Programm herausbringt und eine Patentlizenz für darin verwendete Technologien von einer großen Firma oder eben irgendjemand anders bezieht. Das heißt, die haben selbst das Patent, sondern sie haben selbst noch eine Patentlizenz. Das ist natürlich der Unterschied. Die haben das Patent, die haben das patentiert, sondern jetzt nicht jedem selber. Und dann müssen sie eben dafür sorgen, dass sie einen entsprechenden Vertrag haben, der jetzt den anderen auch erlaubt, dass sie das irgendwie bekommen oder sich verändern, und so weiter. Sie haben noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Internet, dass sie zum Beispiel auch sagen, okay, ich löse mal das Patent sichern. Also sie dürfen natürlich besser darstellen als der Rest. Sie dürfen auch sagen, nö, gut, hier. Teile mich von den Vorteilen, die mir diese Lizenz verschafft, so wie es in der GDPR formuliert, und damit stehe ich gleich mit den anderen. Was man nämlich sagen kann, ist, dass das so eingeschränkt ist, auf nur eine Person, weil damit sind die Freiheiten der GDPR nicht eingeschränkt, wenn ich das weitergebe. Also die Patentlizenz darf die Freiheiten nicht einschränken.
Wie ist das, du Urheberrecht und Patentinhaber, wobei du jetzt das nur den Urheberrecht.
Genau. Derjenige hat das Patentprogramm raus und hat halt auch das Patent inne, also hat Urheberrecht und Patentrecht, derjenige gibt nur ein Programm raus, also nur das Urheberrecht und eine Patentlizenz. So.
Ja?
Das ist relativ kompliziert. Und genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Also in diesen einzelnen Entwürfen, die die GPL gemacht hat, ich merke gerade, dass ich auch mal noch so zeigen sollte. In dieser Entwürfen, die die GPL gemacht hat, ist diese Patentregelung, der 11. Abschnitt, naja, mal so locker auf das Vielfache angewachsen. Und das hängt vor allem mit einem besonderen Ereignis zusammen, was diesen, was auch nochmal ein Beispiel ist dafür, wie neue Anforderungen dazukommen, die in die Lizenz eingearbeitet werden, deshalb halt exemplarisch dieses Ganze. Der Microsoft Novel Deal von manchen Leuten wie Steve Ballmer, dürfte ein Begriff sein, gerne als Intellectual Property Bridge bezeichnet. Der Microsoft Novell Deal vereinbart zwischen Microsoft, kennt jeder, und Novell. Novell, falls es jemand nicht weiß, verbreitet zum Beispiel SUSE Enterprise Linux und ist damit halt einer der größten Linux Enterprise. Und also eine ziemlich dicke Nummer beim Open Source Business. Dieser Deal-Vereinbarung, also das Abkommen, die ist natürlich so ein bisschen abwertend, vereinbart also technische Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen, die wollen ihre Office-Formate kompatibel machen, die wollen sich mit Virtualisierung helfen, sie wollen sich bei irgendwelchen Web-Services unterstützen. Das interessiert uns alles nicht. Das Brisante daran ist das Patentabkommen. Und das wird auf der nächsten Folie erklärt. Zu dem Begriff Intellectual Property übrigens, das ist, wird halt gerne benutzt von Microsoft, um ihr geistiges Eigentum, wie es auf Deutsch heißt, irgendwie herauszustellen. Die Free Software Foundation, die GPL-Erfinder, sehen es sehr kritisch, diesen Begriff, und argumentieren, dass er im Prinzip Urheberrecht, Patentrecht und alles Mögliche vermengt, durcheinander bringt und gleichzeitig eine Analogie herstellt zu real existierendem Eigentum, was dann implizieren würde, dass es automatisch Diebstahl ist, wenn man sich nicht daran hält und so weiter. Also, naja, ein sehr zweifelhafter Begriff, aber das ist nicht so ein Problem. Gut, was macht dieser Deal? Microsoft sichert zu, dass es Kunden von Novel, dieses Kunden von, ist ganz wichtig, nicht für Patentverletzungen verklagen wird. Das heißt, wenn Novel jetzt ein Linux Enterprise verkauft und die Leute, die das kaufen, sind von Microsoft geschützt vor Patentklagen. Microsoft behauptet ja auch immer wieder alle möglichen Patente auch, zum Beispiel den Linux-Kernel und andere auch freie Software zu besitzen. Nicht geschützt sind zum Beispiel Leute, denen Novel-Kunden diese Software weitergeben. Das sieht sich also an sich allein auf die Leute, die an Novel Geld für irgendwelche Software gezahlt haben. Tja, und das ist ein bisschen tricky, weil es nämlich genau diese alten Bedingungen, die die GPL gesetzt hat, umgeht. Und das ist hier nochmal ganz schön in einem Zitat dargelegt. Das ist, naja, mal wieder von Richard Stallman, weil er auch einfach immer die prägnantesten Formulierungen sind. Also, was ist passiert? Microsoft hat eben Neural keine Patentlizenz gegeben, die irgendwie einschränkend wäre. Damit entfällt diese vorhin erwähnte Liberty or Death-Klausel. Das heißt, Neural ist gar nicht in der Pflicht, irgendwie dafür zu sorgen, dass ihre Patentlizenz da irgendwie mit in Einklang steht. Deshalb gesagt, sie dürfen das Programm nicht mehr nicht verbreiten, weil sie eben keine solche Lizenz haben. Sondern Microsoft sagt einfach, wir verklagen euren Kunden nicht. So, jetzt hat Neural also überhaupt kein Problem, diese Software zu verteilen, weil jemand mit Patentlizenzen müssen an sich nichts halten, sonst sind durch nichts eingeschränkt. Sie haben also eine rechtliche Lücke in dieser GPL-V2 ausgenutzt. Was dieser Vertrag also gebracht hat, ist in dem Sinne Rechtssicherheit für Novels Kunden, aber eben auf der anderen Seite eben keine Sicherheit für alle anderen und vor allem wirkt es die Gefahr, dass solche Deals in Zukunft auch öfter abgeschlossen werden und damit eine von der FSF noch wichtig wird, faktische Proprietarisierung der Software einsetzt. Das heißt, die ist zwar auf dem Papier frei im Sinne der GPL, dann gibt es aber immer diese Patente, diese Freiheit kann wieder umdrehen. Die fangen die wieder ein, man muss dann halt nicht für die Software-Lizenzgebühren zahlen, sondern für die Patentnutzung. Und das ist genauso scheiße. Und deshalb jetzt mal, ich weiß schon, eine Wertung, das greift eigentlich eine Frage vor. Ja, was haltet ihr davon? Also, zum Beispiel, sollte das in der GPL drinstehen? Muss man es nicht machen da? Da ist der Deal gut oder nicht gut?
Ich habe eine kurze Frage, und zwar, wie haben Sie die Video-Version 3 ausgebracht? Der Deal von Microsoft ist jetzt davor abgeschlossen worden?
Das habe ich vergessen zu erwähnen. Dieser Deal ist im Diskussionsprozess abgeschlossen worden. Das heißt, von den vier Entwürfen, die es gab, nach dem zweiten Entwurf, der rausgekommen ist, der kam nur 2006 raus, wurde gegen Ende 2006, ich glaube am Anfang November, dieses Abkommen geschlossen. Und deshalb wirkte sich das halt auch sehr stark auf diesen Prozess aus. Weil was man jetzt natürlich schon irgendwie ein bisschen sehen kann, ist, dass es natürlich irgendwelche Konsequenzen hatte.
Und worauf meine Frage eigentlich abziehen würde, ist jetzt, kann ich eigentlich meinen Programm oder die GPL-Version 2 ausgemacht, aber die automatisch auch noch die GPL-Version 3 stellen oder mit der Änderung beziehungsweise kannst du das überhaupt machen, wenn ich die Version 2 hatte und da praktisch schon demnächst, also wie die Lizenz einfach ändern?
Ja, es ist ein bisschen umstritten. Also du, ich mache es jetzt kurz, weil ich bin ein bisschen mehr Zeit zurück. Es gibt so eine Anmerkung, die man schreiben kann, ich lizenziere dieses Programm unter der GPL-V2 oder jeder späteren Version. Und die Free Software Foundation ist der Urheber dieser Lizenz und es steht im Lizenztext der GPL-V2 drin, dass sie quasi Nachfolgeversionen dieser Lizenz, die im gleichen Sinne beschrieben sind, rausbringen kann. Und darin steht auch, dass wenn du diese Klausel benutzt, so eine later version, dass dann damit gemeint ist, dass später von der FSF herausgebrachte Versionen auch gültig sind. Es ist aber umstritten, ob das zum Beispiel in Deutschland rechtsgültig wird. Naja, gut. Da auch keine weiteren Kommentare kommen. Mach ich mal weiter. Ist jetzt nicht mehr. Okay. Was dann im dritten Entwurf der GPL eingeführt wurde, war eben ein striktes Blocken dieser Verträge. Das heißt, ich greife nochmal hier drauf zurück und passe das mal ein bisschen an. Sagen wir mal zurück. Das ist Microsoft, das ist Novell. Jetzt gibt es hier irgendwelche Kunden, so Customer. Und Microsoft wird in diesem Sinne nicht tätig als Distributor von Linux, sondern sie vermitteln, das ist auch Bestandteil dieses Vertrages, an Novell-Kunden. Das heißt, wenn Microsoft-Kunden verlangen, wir wollen aber Linux, dann sagt Microsoft, gut, dann nehmt doch bitte diesen Linux Enterprise Server, wir geben euch hier einen Gutschein dafür. Das ist Bestandteil dieses Vertrages. Das heißt, man könnte das so ausdrücken. Also so quasi um die Ecke. Also dafür gibt es in der GPL einen eigenen Begriff, der dieses Vermitteln ausdrückt. Und das ist mit eingeschlossen. Und was dann im Prinzip gesagt wird, ist, diese Patentlizenz, die ihr unter den Freiheiten der GPL diesen Leuten einreichen muss, die erweitert sich automatisch auf alle, die das auch von denen erhalten. Also alle weiteren Customer, Developer und sonst was, die das von den Leuten erhalten, haben auch diese Lizenz.
Das heißt, wenn Microsoft diese Software unter der GPL eben vermittelt, dann akzeptieren sie ja quasi die Bedingungen dieser. Und da steht eben das auch einfach drin, diese Patentlizenz wird sich erweitern. Dann sagt Microsoft quasi ein Ja dazu. Aber auf der anderen Seite, ein Vertrag, in dem Novell nur an seinen eigenen Kunden diesen Schutz vermittelt. Schutz. Und andere, die von denen was beziehen, davon ausgeschlossen sind, ist Verbotenes. Wird also explizit erwähnt, so ein Vertrag, ohne jetzt den Namen Microsoft in Novell zu nennen, ist nicht erlaubt. Wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr dafür sorgen, dass diese Lizenz hier sich richtig entsprechend den Freiheiten an diese Person weitergibt.
Gut, und noch abschließend dazu.
Das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel hat Microsoft schon ganz groß und breit erklärt, dass das für sie natürlich nicht gilt, dass sie das sowieso nicht anerkennen und dass sie auch auf gar keinen Fall irgendwelche GPL-V3-Software unter den Bedingungen von irgendwelcher GPL-V3-Software irgendwelche Patentlizenzen einbauen wollen. Und sie haben in der gleichen Presseerklärung, die hier zitiert wird, auch gesagt, dass zum Beispiel GPL-V3-Software von ihrem Supportvertrag mit Novell, die irgendwie von Bitcoin ausgeschlossen ist. Und die GPL hat sich natürlich auch schon darüber aufgeregt in Presseerklärung, dass sie sagen, Microsoft kann sich nicht aus diesen Bedingungen entziehen, die wir gesetzt haben. Gut, ich übergebe mal an Steffen für den letzten Teil.
Ja, ich werde jetzt auf die Kritik an der GPL V3 eingehen. Die gab es reichlich, vor allem im Entstehungsprozess. Wobei da natürlich der Vorteil war, dass durch diesen offenen Prozess viel Kritik ausgeräumt werden konnte, die am Anfang sehr massiv war und dann eben immer mehr abgenommen hat, zum Beispiel von den Kernentwicklern auch, die am Anfang strikt dagegen sind und inzwischen so, ja, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber wir finden die GPL V2 immer noch besser. Ja, grundsätzlich gehe ich auf diese vier Punkte ein. Also das erste ist der Punkt, dass ein Update der GPL nicht unbedingt notwendig ist. Dann sind vor allem die Regelungen zum Digital Rights Management, zu den Patenten und zur Tivoization ein Kritikpunkt. Was Tivoization ist, werde ich dann auch nochmal kurz erklären. Aber vor allem auch die Kritik an den Patenten eingehen, weil das eines der kontroversesten Themen ist. Dann die Kompatibilität mit anderen Lizenzen, die eben durch dieses Copyleft-Prinzip eingeschränkt ist. Und die Komplexität und Länge der GPL V3. Zu der Notwendigkeit einer neuen GPL V3 muss man grundsätzlich sagen, dass sich die GPL V2 eben sehr etabliert hat in der Community, dass sie eine weite Verbreitung gefunden, was eben mit diesem Prinzip Copyleft auch von essentieller Bedeutung ist, weil sie eben mit den meisten anderen Copyleft-Lizenzen oder freien Software-Lizenzen nicht kompatibel ist, weil die eben immer voraussetzen, du verwendest meinen Code und machst dir ein neues Programm, dann muss das Programm auch unter GPL V2 oder eben der entsprechenden Copyleft-Lizenz stehen. Das heißt, wenn man jetzt Code von zwei unterschiedlichen mit Copyleft-Lizenzen lizenzierten Programmen kombinieren will, das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Dann wird argumentiert, dass die GPL V2 im Grunde keine so schwerwiegenden Fehler enthält. Da würde die FSF jetzt natürlich dagegen argumentieren, dass dieses Patentabkommen von Microsoft und Novell ein schwerwiegender Fehler wäre, aber dass die GPL V2 eben nicht so schwerwiegenden Fehler beinhaltet, dass man die jetzt irgendwie beheben müsste, dass man da Neuerungen einführen müsste. Vor allem auch, weil sich die GPL V2 eben auch schon vor Gerichten bewährt hat, dass sie hier eben eine Anerkennung in der Community bekommen hat. Und dass, wenn man jetzt mit einer neuen Version kommt, das ist eben auch der Fall, dass die GPL V3 nicht kompatibel ist mit der GPL V2, also man kann wiederum da den Code nicht kombinieren. Und dass das möglicherweise eben zu einer Spaltung in der Community führt. Dass die einen sagen, okay, die neue Lizenz ist besser, die nehmen wir, und die alten etwas kritischer sind, so wie zum Beispiel die Kernentwickler, die noch nicht umgestiegen sind und das auch in der Zukunft eigentlich nicht vorhaben. Dass es hier eben wieder zu einer Verteilung von mehreren Lizenzen kommt und dadurch eben dieses Inkompatibilitätsproblem auch wieder ansteigt. Dann die Regelungen zum Digital Rights Management, zu den Patenten und Tivoization. Das sage ich mal kurz, was Tivoization ist, für die, die es nicht wissen. Das Wort kommt vom TiVo, das ist ein Festplattenrekorder in den USA. Der hat als Firmware Linux laufen, das ist dann natürlich unter GPL, steht unter GPL. Und wir haben das auch so gemacht, dass die Quellen alle offen sind. Man kann das auch schön sich durchlesen, man kann das modifizieren. Nur wenn man dann die modifizierte Firmware wieder auf das Gerät spielen will, läuft diese nicht, weil sie digital signiert ist vom Hersteller. Und wenn diese Software eben nicht diese digitale Signatur hat, dann läuft sie einfach nicht. Das wollten sie eben mit der GPL-V3 auch wieder beheben, dass die Hardwarehersteller eben verpflichtet werden, so, dass sie so, also sie dürfen so etwas nicht tun, dass dadurch eben diese Freiheit eingeschränkt wird. Dagegen argumentieren dann auch wieder zum Beispiel die Nistorwalds, dass es das Recht eines jeden Hardwareherstellers ist, diese Einschränkung einzubauen. Wenn man, wenn einem das nicht passt, kann man sich sein eigenes Gerät bauen und das Software auflaufen lassen. Ja, ein weiteres Argument ist, dass diese Regelung zu Patenten und zum Digital Rights Management eben sehr stark politisch sind, dass sie eben in eine Stoßrichtung, also dass sie sich, dass die GPL-V3 sich noch stärker politisiert. Sie ist natürlich eine politische Lizenzschrift von Grund auf, aber dass dadurch eben nochmal dieses Problem auftritt, dass sich vielleicht einige abgeneigt fühlen, umzusteigen, weil das ist nicht das, was wir auch wollen, gerade wenn es um Patente geht, wenn da die Meinungen auseinandergehen unter Leuten, die in der freien Softwareentwicklung sind, dann bleiben die einen eben bei GPL-V2 und die anderen gehen wieder zu GPL-V3. Das hat natürlich auch Probleme mit sich. Dann ganz schwierig ist die rechtliche Durchsetzbarkeit oder Anerkennung der GPL-V3. Und da möchte ich gerade auf diesen Patentparagraphen eingehen. Da gibt es vor allem unter amerikanischem Recht einige Möglichkeiten, wie dieser Paragraph angegriffen werden könnte. Das wäre zum Beispiel nach dem amerikanischen Antitrust Law, das wäre in Deutschland das Äquivalent, wäre das Wettbewerbsrecht. Da gibt es einen Absatz, Straftat, das ist denke ich nicht, oder ein Vergehen gegen das Wettbewerbsrecht, das nennt sich Tortious Interference, also sowas wie schädigende Intervention. Und das ist eben dann der Fall, wenn jetzt hier zwei Parteien, in dem Fall Microsoft und Nolan, also das sind die Bedingungen, dass eine Tortious Interference vorhanden ist. Zwei Parteien haben einen Vertrag angeschlossen, wie dieses Patentabkommen, Patentlizenzierungsabkommen. Und eine dritte Partei, das ist in dem Fall die FSF, hat eben Kenntnis von diesem Abkommen. Das ist ja definitiv der Fall. Sie haben mit dem dritten Entwurf darauf reagiert. Sie haben extra nochmal die Herausgabe des Entwurfs verzögert, um eben auf dieses Patentabkommen konkret einzugehen. Und jetzt ist es eben verboten, wenn diese dritte Partei dahingehend einen Einfluss auf den Deal nimmt, dass sie, ohne die Privilegien dazu zu haben, die sie in Behörden oder staatliche Institutionen hätten, diesen Vertrag, den die beiden geschlossen haben, einfach sabotieren zu versuchen, wie es ja dann mit der GPL-V3 der Fall wäre, da werden solche Patentlizenzabkommen verboten. Das heißt, es wäre ein Weg, um diese Gültigkeit der GPL-V3 im Verbindung zu fechten, wenn es dann tatsächlich zu dem Fall kommt, dass das mal zur Frage steht. Ein weiterer Punkt wäre dieses große Kreuz hier, das Verbot von der Weiterverbreitung, das heißt eine gewisse Sanktion oder ein Boykott gegen die Verbreitung von SUSE Enterprise Linux. Das könnte man unter amerikanischem Recht zu einem Aufruf zu einem Gruppenboykott verstehen, was eben auch verboten ist nach dem amerikanischen Recht. Also ich beziehe mich besser aus amerikanischem Recht. Dann ein weiterer Punkt wäre das sogenannte Copyright Misuse. Das besagt einfach, dass ein Copyright-Inhaber sein Copyright nicht dazu verwenden darf, um sich ein exklusives Recht zu verschaffen. Also in dem Fall solche Verträge anzugreifen. Das ist einfach nicht Teil einer Lizenz. Oder es ist ein Copyright Misuse. Tja. Dann gehe ich mal weiter. Das kommt natürlich Zertifizierungsproblem, habe ich schon angesprochen, das einfach durch dieses Copyright-Prinzip eine Inkompatibilität mit anderen Lizenzen entsteht. Das ist natürlich nicht im Sinne der Verbreitung von freier Software, wenn es da x verschiedene Lizenzen gibt, die untereinander nicht kompatibel sind. Es kann keine Synergieeffekte geben. Im Idealfall gibt es eine große Lizenz, die alle benutzen. Wenn es jetzt wieder ein Update der GPL-V3 gibt, dann gibt es eben zwei Lizenzen, die viele benutzen und noch ein paar andere, die ein paar benutzen. Also es ist ein Weg in die andere Richtung. Und dann ein weiterer Kritikpunkt wäre eben die Komplexität und die Länge der GPL-V3. Das haben wir gemerkt, wenn wir irgendwas, einen Kritikpunkt oder irgendwas über die GPL-V3 gelesen haben und dann den Originaltext entsprechend in der GPL gelesen haben, dann liest man ihn wirklich dreimal. Weil es halt wirklich rechtlich sehr ins Detail geht und relativ komplex und schwer verständlich ist. Und damit würde ich dann auch schon schließen.
Ja, also es gibt noch das Diskussionsbedarf.
Wird es eigentlich jemand, der die GPL total scheiße ist, wenn es jemand vertreten wird?
Wir können es jetzt noch ein bisschen sagen lassen, würde ich sagen, wir können ja schon mal aufbauen. Da könnt ihr ja noch Fragen beantworten.
Ich habe noch eine Frage zu der letzten GPL, weil ich habe jetzt den Unterschied noch nicht verstanden. Also die letzte GPL, da muss es nicht ganz so strikt, man muss es halt nicht in die GPL stellen, warum auch nicht in Ordnung.
Also wenn du naja, das bezieht sich halt vor allem, bevor die Lesser hieß, ist immer Library GPL und man hat den Namen dann irgendwann geändert und bezieht sich auch hauptsächlich auf Bibliotheken. Also wenn ich eine Bibliothek habe, dann linke ich ja dagegen, wenn ich dann das Programm kompiliere, wo ich das benutze. Und dann würde die GPL halt verlangen, dass mein gesamtes Programm, weil ich ja darin die Lizenz halt benutzt habe, auch unter der GPL stehen muss. Und die wollten halt einfach, dass auch proprietäre Software, also eine Art Zugeständnis für die Verbreitung auch, und auch proprietäre Software, dass man dagegen leben kann. Und deshalb wird halt genau das davon ausgenommen. Also wenn ich die Bibliothek, also wenn ich gegen dieses Programm einfach nur linke, ich benutze es dann nur mein Lehrprogramm, dann muss es eben nicht die Bibliothek
aber es geht
bei mir
also um die Bibliothek zum Beispiel. Also dass man dann das ganze Programm steht in der Bibliothek, sondern praktisch nur, man weiß darauf hin, dass man
das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Library ist unter der GPL lizenziert und dein Programm kannst du lizenzieren, wie du willst. Das schreibt die GPL nicht, die GPL nicht vor, die GPL würde es vorschreiben. Die Library selbst, wenn du die aber weiterentwickelst, die muss auch in Zukunft immer wieder unter der GPL stehen. Also in dem Copyleft hat die GPL auch, die zieht sich nur nicht auf Familienprodukt, weil du das so schreibst, was auf die Library verwendet.
Genau.